Und gleich geht's weiter im Podcast-Bonustrack mit dem Interview Michael Kessler, damit der Faden nicht abreißt. Aber es folgen in umgekehrter Reihenfolge des Auftretens in der Sendung dann Jochen Wolf und Hajo Schumacher, ebenfalls mit Outtakes aus den Interviews. Und zum Schluss ein Interview aus dem Jahre 2000 aus Anlass des Todes von Christoph Schlingensief. Das einzige Interview, was er dem Medienmagazin gegeben hat vor 10 Jahren. Aber zunächst weiter im Text mit Michael Kessler.
Die Zuschauer, die den RBB gucken, und die Zuschauer, die sie mit Livestreams und Twitter-Meldungen versorgen, ist jetzt meine Vermutung, unterscheiden sich stark. Gibt es aber sowas wie eine Kreuzmenge? Gibt es Leute, die sie dann auch im Fernsehen sehen und umgekehrt, dass Leute vom Fernsehen abwandern ins Internet, um zu sehen, was sie so machen hinter den Kulissen?
Ich glaube, die, die twittern und im Internet unterwegs sind, sind ja eigentlich die, die wir schon verloren haben, ja, beim Fernsehen. Die versuche ich ein bisschen wieder zurückzuholen und sie neugierig zu machen und vielleicht doch dazu zu bringen, das, worüber wir gerade gesprochen haben oder das kleine Filmchen, das sie da gesehen haben, sie neugierig zu machen, dann doch eben die Fernsehsendung mal wieder zu gucken. Der klassische Fernsehzuschauer, der sitzt ja eh montagabends vielleicht vor dem Fernseher und guckt. Aber ganz, ganz viele haben sich ja vom Medium abgewendet und deswegen ja auch diese Art von Fernsehen und die Verbindung zum Internet, um den Leuten zu sagen, und auch gerade der Community im Internet, die sehr an Wahrhaftigkeit interessiert ist und die es überhaupt nicht mag, wenn etwas gefaked ist und so getan wird, als ob. Die suchen ja schon Ehrlichkeit auch. Das versuchen wir mit diesem Fernsehformat auch zu tun. Und ich behaupte mal, auch der Fernsehzuschauer sucht wieder mehr Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit und nicht die gefakte Reality, die geskriptete Reality, die gestellten Szenen, die falschen Gesprächspartner und. Also das ist der Versuch.
Aber Sie beteiligen sich ja selbst in Ihren verschiedenen Rollen am Faken im Fernsehen, indem Sie noch eins draufsetzen, Leute parodieren, also dem Fernsehen sozusagen ja auch nochmal zusätzlich einen Spiegel vorhalten. Das hat auch der Spiegel neulich geschrieben, dass man in Switch Reloaded zum Beispiel auch das Fernsehen holzschnittartig dann plötzlich viel schärfer sieht, als wenn man es sich nur pur ansieht. Also eine Art Medienkritik abliefern. Auf der anderen Seite sind Sie ja natürlich auch beteiligt an der Schaffung von Illusion, von Unterhaltung und suchen dann mit diesem Format das Wahrhaftige. Ist das ein innerer Widerspruch, den Sie selber versuchen auszutragen oder ist das einfach nur ein schöner Ausgleich?
Das ist überhaupt kein Widerspruch, weil die Parodie hat ja nichts Gefaktes. Also Switch ist ein fiktionales Format, das wird geschrieben, aber es ist ja ein medienkritisch dem Medium den Spiegel vorhaltende Sendung, wo wir in dem Sinne nichts faken. Das ist ja offensichtlich, worum es da geht und wen wir kritisieren.
Ja, fake insofern, dass es ja nicht das echte Leben ist, sondern sie kopieren auf hohem Niveau das künstliche Leben im Fernsehen.
Genau.
Aber also es ist ja auch eine Kunstwelt.
Ja, aber es ist eben Parodie und die Überschrift ist ganz klar, wo ich hingegen bei einem Format der Scripted Reality drüber schreibe, das ist Realität, und dann mit Laiendarstellern etwas dem Zuschauer vorspiele und vorgaukle, es wäre real und es ist es nicht. Das ist der Betrug am Zuschauer. Bei Switch betrügen wir die Zuschauer nicht. Die Kennzeichnung ist klar, die Überschrift ist klar, ihr kriegt Parodie. Vielleicht kennt ihr das Opfer oder die Sendung auch und wir machen uns jetzt darüber lustig. Also das hat sozusagen, das hat das eine nichts mit dem anderen da zu tun.
So meine ich das auch nicht, dass sie betrügen, sondern dass sie auf der einen Welt eine Kunstwelt erschaffen, Rollen auswendig lernen, Leute imitieren und auf der anderen Seite sind sie plötzlich Michael Kessler pur, der auch ein journalistisches Interesse möglicherweise hat oder einfach nur ein menschliches Interesse und das wird dann ein nicht fiktionales Format durch den Schnitt und durch die Motivauswahl kriegt es natürlich eine künstlerische Form, einen Dokumentarfilmcharakter und so weiter. Aber das sind zwei verschiedene Art und Weise, Handwerk einzusetzen. Ist das, und daher nochmal meine Frage, ist das etwas, was Sie als Ausgleich brauchen? Viele Schauspieler bleiben ja bei der fiktionalen Welt.
Das ist durchaus ein Ausgleich für mich und eine Herausforderung. Mir war das immer zu langweilig, immer nur dasselbe zu tun. Ich will mich nicht mein Leben lang selber spielen. Ich will auch nicht immer nur eine Rolle spielen, sondern mich hat immer gereizt, Sachen auszuprobieren. Auch mit dem Risiko zu scheitern. Ja, das hätte bei der Schillerstraße so sein können, dass die Improvisation nicht funktioniert. Es hätte mit dem Parodieren sein können, dass ich das gar nicht kann. Es hätte auch in der Nachttaxe passieren können. Oh Gott, der Kessler kann ja gar nicht mit Leuten sich unterhalten. Da passiert ja gar nichts. Also die Bereitschaft, das Risiko, das sehe ich, das gehe ich aber auch immer ein, weil mich die Aufgabe reizt. Also wenn mich die Aufgabe reizt, gehe ich das Risiko ein. Und das war hier wieder so, zu sagen, wir probieren das einfach aus, wir gucken, was passiert und lassen uns auf das Abenteuer ein.
Wie weit ist dennoch der Comedian im Hintergrund wichtig für dieses Format? Also ich habe ein paar Sequenzen gesehen, da versuchen Sie ein ganz stinknormales Unterkunftszimmer dann doch so ein bisschen durch Ihren Kommentar lustig aufzuhübschen. Sie spielen Hafer an einer Gardine und so weiter. Das ist ja, da denkt man, das ist der Comedian Michael Kessler.
Der schimmert durch, natürlich schimmert er durch, weil wir wollen natürlich auch unterhalten. Wir sind am Montagabend in einem, es ist ein Unterhaltungsformat natürlich auch. Und das unterscheidet mich dann eben auch vom Dokumentarfilmer oder vom Journalist, dass ich diese Ebene noch einbringen kann und gerne einbringe und ich glaube auch die Zuschauer von mir erwarten.
Haben Sie da eine Veränderung gespürt während der Dreharbeiten, dass Sie am Anfang versuchten, natürlich das Nichts irgendwie dann doch spannend zu machen und dann merken Sie, die Realität ist viel spannender als vielleicht Ihre Witze?
Ja, das kann schon sein. Das war auch bei der Nachttaxe so. Am Anfang denkt man immer, man muss wahnsinnig Gas geben und macht also einen Witz nach dem anderen vielleicht oder steigert sich da ein bisschen rein und dann mit der Zeit merkt man, weniger geht auch, weil die Menschen begegnen dir, die Gespräche entstehen, jetzt kannst du mal weniger machen. Das war durchaus so.
Wenn Sie jetzt mal reflektieren, diese 12 Tage auf der Spree, welche Situation war für Sie als Medienprofi dann doch etwas, wo Sie sagten, hier bin ich irgendwie dann doch in einem Fach, wo ich das laufen lasse, wo ich nicht eingreife, wo die Kamera läuft, wo die Menschen eigentlich die wichtigen Personen sind und vielleicht auch die Natur, wo Sie gesagt haben, glücklicherweise darf ich das miterleben und darf es aufzeichnen lassen, aber ich sag mal jetzt ein bisschen sehr plakativ, Gott ist der bessere Regisseur.
Das ist eigentlich eine Erfahrung, die ich schon in der Nachttaxe gemacht habe und wo ich jetzt kritisch war, ob es auf der Spree funktioniert. Es funktionierte dort auch und relativ schnell gab mir das auch eine Art von Sicherheit, dass ich gesagt habe, der liebe Gott steuert das schon und ich lehne mich jetzt mal zurück und lass mich treiben und gucke, was passiert. Also und das ist eine tolle Art und Weise, Fernsehen zu machen. Also das ist, weil wir ja immer so viel steuern wollen, weil wir alles bestimmen wollen, weil wir immer so viel Angst haben, das geht jetzt schief oder das ist jetzt nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Aber wenn man diese Angst mal überwindet und mal loslässt, dann, das funktioniert.
Beschreiben Sie mal vielleicht eine interessante Szene, die Sie gerne erinnern.
Eine Begegnung oder?
Egal was, also wo Sie gesagt haben, also das war es wert, dass ich da mit dem Team unterwegs war. Hoffentlich kommt das nachher auch im Fernsehen so rüber, diese Emotion, die ich hatte, Gänsehaut oder was weiß auch, oder Ärger, vielleicht auch Ärger. Vielleicht haben Sie gedacht, mein Gott, also hier passiert so viel Ungerechtigkeit oder was weiß ich.
Na, Ärger gab es eigentlich nicht so viel, bis auf den Paddelkoller, den ich mal irgendwann hatte, wo ich echt wirklich nicht mehr paddeln wollte, aber weiter paddeln musste. Ansonsten sage ich immer, das ist diese Offenheit der Menschen gegenüber der Kamera, mir, dem Mikrofon, das sehen Sie ja alles, dass sie sich darauf einlassen, ohne gleich zu sagen, Moment mal, was macht ihr hier oder was ist das oder was passiert hier, so angstfrei sich darauf einlassen, das finde ich das Tolle, das rechne ich den Menschen auch so hoch an, das ging ja bei der Nachttaxe so weit, dass ich also nachts in irgendwelche Wohnzimmer reingelassen wurde, wo ich immer so sage, das finde ich toll, dass ein Mensch noch diese Offenheit hat und diese Bereitschaft, sich auf das Medium Fernsehen so einzulassen, weil das könnte, wir sprachen gerade über auch negative Fernsehbeispiele, das könnte ja auch ganz anders sein. Ne? Und es könnte ja auch eine große Mauer erstmal da stehen und zu sagen, nee, pass mal auf, das ist so nicht. Kannst ja nicht mit der Kamera einfach auf mich zukommen.
Woran lag das? Sind die Menschen möglicherweise medienerfahrener als noch vor Jahren? Drängen sie ins Fernsehen oder ist das eine gewisse Naivität? Was vermuten Sie?
Es mag eine Mischung aus beidem sein. Es gibt Menschen, wo wir merken, die möchten auch gerne vor einer Kamera. Es gibt Menschen, die nicht so genau wissen, was da gerade passiert. Aber es hat auch ganz viel damit zu tun, wie ich auf die Menschen zugehe, ja, und wie ich Hallo sage. Und ich sag mal so, es kommt hier kein 30-köpfiges Filmteam, was sich erstmal breit macht, alles blockiert, stoppt und das ganze Leben muss anhalten, weil jetzt hier gedreht wird, sondern hier schippert ganz still und leise eine kleine Kamera mit einem kleinen Paddler an den Menschen vorbei und fragt einfach mal, Hallo, wie geht's? Was macht denn ihr gerade?
Der Paddler und Comedian Michael Kessler. Outtake Nummer 2, Jochen Wolf, Chefredakteur Super Illu. Ich fragte ihn, warum es eigentlich nicht mehr die Rubrik gibt, die anfänglich auch teilweise für Aufregung sorgte, nämlich dass sich ein Mädchen aus dem normalen Volk, ob das nun eine Zahnarzthelferin aus Dresden war oder eine Fachverkäuferin aus Berlin, den Super-Illo-Fotografen in freizügiger Kleidung zeigten.
Wie immer im Leben, alles hat seine Zeit und es war zu der Zeit richtig und die Menschen, die Frauen waren ja auch begeistert. Die Bewerbungen kamen ja zum Beispiel auch von den Eltern. Die schickten hier, mach mal meine Tochter Mandy, die sieht doch viel hübscher aus, als die, die ihr jetzt im Blatt habt. Oder der Verlobte oder der Bräutigam hat Bilder eingeschickt. Und wir haben einfach gesagt, einen schönen Tag in Berlin erleben, mal weg von der Supermarktkasse oder aus der Zahnarztpraxis. Und wie ein Star mal fotografiert zu werden im Handel, das waren Träume. Die sehen Sie auch heute noch bei Deutschland sucht den Superstar oder so. Jeder möchte aus seinem Alltag raus und mal was Besonderes erleben. Und,
aber die Kirche wollte es irgendwie nicht mehr, ne?
Die Kirche war da schon längst aus dem Spiel. Und, aber irgendwann hatte ich auch einfach irgendwo das Gefühl, die Zeit ist vorbei, weil die Frauen letzten Endes dann nur darauf zu reduzieren, dass sie einen hübschen Busen haben und einen hübschen Po, das war mir einfach irgendwo dann zu wenig. Und die Frauen haben eine immer wichtige Rolle gespielt in unserem Alter, unser Leben, haben so tolle Leistungen vollbracht. Und ich fand, das passte einfach nicht mehr, auch als Referenz und Respekterweisung von unseren weiblichen Lesern. Und dann kam ja auch dazu, wer wirklich Fotos jetzt von halb angezogenen oder nackten, der kann sich ja aus dem Internet ja tausendfach bedienen. Und da gibt es ja andere Zeitschriften dafür, da braucht er also irgendwo die Super-Elo nicht mehr. Und wir fanden einfach, das hat sich überlebt. Und haben es deshalb dann irgendwann rausgenommen.
Die Stärke der Super-Elo, wenn ich Leser der Super-Elo frage, ist, dass ein sehr hoher Ratgeberanteil drin ist, der tatsächlich Rat gibt und nicht nur, sage ich mal, das Alibis drin ist. Es gibt natürlich auch Rezepte und sowas, das ist für eine Familienillustrierte offenbar immer wieder nötig. Aber wie gesagt, dieser Ratgeberteil auch bis hin, wie fülle ich denn ein Hartz-IV-Formular aus? Und Sie haben mal gesagt, im Medienmagazin vor 6 Jahren, die Super-Elo ist Kommunikator zwischen Politik und Volk. Ist diese Formel heute noch richtig?
Ja, selbstverständlich. Das wollen wir sein. Und wir wollen den Menschen helfen, ihren Alltag zu bewegen. Nochmal der Rückblick. Es hat sich ja durch den Fall der Mauer so vieles verändert, nicht nur im Recht. Es war ja auch plötzlich im Thema Essen und Ernährung. Gab es plötzlich so viele Lebensmittel, die man vorher überhaupt nicht kannte. An Obstsachen, an Fleischsachen, was da die... Es gab 60 Sorten Senf. Das muss man auch alles erstmal, unabhängig davon, ob man jetzt 60 Sorten Senf braucht oder nicht, aber man muss es erstmal kapieren, was es alles gibt. Man kocht auch mit anderen Lebensmitteln. Es hat sich dann auch eine andere Küche durchgesetzt, vielleicht eine leichtere Küche. Das waren also viele neue Themen, wie man auch mit diesen Lebensmitteln umzugehen oder auch in der Medizin. Plötzlich kamen da viele neue Themen. Da kamen auch rezeptfreie Medikamente oder sanfte Heilmethoden. Vieles war ja da einfach neu. Und deshalb auch im Thema Auto in allen Bereichen. Und deswegen war von Anfang an dieser große Ratgeber. Und das haben wir 20 Jahre lang durchgehalten. Fast die Hälfte des Heftes ist Ratgeber. Wenn Sie aber heute sich die großen Zeitschriften auch aus dem Westen ansehen, finden Sie dort immer wieder Ratgeberthemen drauf. Wenn der Stern eine höhere Auflage braucht, dann werden Sie mit Sicherheit dort das Thema nie wieder Rückenschmerzen finden. Und eine halbnackte Frau, die sich ihren Rücken anguckt, wird dann das Titelblatt ziehen. Also Ratgeberthemen oder das eigene Ego stärken oder mehr Selbstbewusstsein im Beruf oder im Alltag. Diese Themen finden Sie heute Fokus, Spiegel, Stern, überall sind Ratgeberthemen, weil es reicht einfach nicht mehr aus, nur das aktuelle Geschehen in der Welt nachzubilden. Das findet im Internet statt oder in Fernseh-Live-Sendungen. Und der Alltag der Menschen insgesamt ist komplexer geworden und schwieriger. Und da haben die Medien, das ist meine feste Überzeugung, einfach die Aufgabe, den Menschen eine gewisse Dienstleistungsfunktion, um den Menschen einfach zu helfen, besser durch den Alltag zu kommen.
Und dann haben Sie fast einen Alleinstellungsanspruch, was die, sag ich mal, ostdeutsche Kultur- und Kunstszene anbelangt. Also wenn man wissen will, ob Frank Schöbel wieder mit Chris Dörk zusammen singt, dann liest man das nur bei Ihnen oder was aus Gerhard Schöde geworden ist. Ich verstehe es nicht, warum es andere nicht machen, aber Sie machen es und man ist dankbar dafür, letzten Endes da Informationen zu bekommen aus einer Welt, die ja nicht abgeschlossen ist. Die Menschen sind ja nicht tot, die gibt's ja nach wie vor. Wenn Sie jetzt aber mal gucken, das Internet ist dazu gekommen, es gibt die Zeitschriften- und Zeitungskrise, weil sie sich irgendwie auf den Weg vorbereitet von Print zu elektronisch. Wie steht die Super-Elo 20 Jahre nach ihrer Gründung da? Ist sie stabiler denn je?
Da waren jetzt sehr viele Fragen da hinein verpackt, aber erst einmal, ich verstehe schon, dass die anderen Zeitschriften es nicht machen, weil eine Zeitschrift funktioniert einfach so, in dem Moment, indem ich Prominente oder Stars oder berühmte Persönlichkeiten in meiner Zeitschrift habe, nehme ich nur welche, die meine Leser kennen. Ich nehme niemanden ins Blatt, den meine Leser nicht kennen. Und es ist nach wie vor so, dass Künstler aus der ehemaligen DDR in Westdeutschland einfach keinen Bekanntheitsgrad haben. Ich würde mal sagen, ein Michael Hansen als Beispiel kennen in Westdeutschland vielleicht 0,5%. Ich wäre ja als Chefredakteur wahnsinnig, wenn ich jetzt da jemanden ins Heft nehmen würde, den nur jeder 200. Leser kennt. Also finden diese Leute oder diese Stars, diese Persönlichkeiten nicht statt.
Aber man lernt sie nicht kennen, wenn man nicht darüber schreibt.
Ja, ja, aber das ist, was war zuerst da, das Ei oder das Küken, das ist ja genau das Thema. Da muss hier schon, ich sag mal, irgendwie ein spektakulärer Scheidungsfall sein oder hier ein Verbrechen passieren oder ein Schicksalsschlag, dass man es irgendwo mal schafft, reinzukommen. Also insofern verstehe ich das, wenn jetzt eine Bunte oder ein Stern die Leser nicht verprellen will, dann macht es natürlich keinen Sinn, jetzt Ostdeutsche reinzumachen. Wir haben es insofern ein bisschen einfacher. Wir sind gesamtdeutsch in dieser Funktion, weil bei uns in unserem Lesebild sind natürlich die Stars aus Ostdeutschland bekannt, das ist ganz klar, aber es sind auch die Stars aus Westdeutschland oder Gesamtdeutschland bekannt, weil man kennt ja auch einen Günther Jauch, man kennt einen Gottschalk, man kennt einen Uschi Glas, die haben genau, oder einen Dieter Bohlen, die haben genau die gleichen Bekanntheitsgrade wie die Oststars, und deswegen werden sie bei uns Dieter Bohlen neben Herbert Köfer oder wie immer auch finden. Also wir sind, was die Starszene betrifft, sind wir die einzige gesamtdeutsche Zeitschrift in der Bundesrepublik.
Super Elo-Chefredakteur Jochen Wolf. Outtake Nummer 3 aus dem Interview mit Hajo Schumacher, dem Journalisten und künftigen PR-Lehrer an der PR-Hochschule Quadriga. Ich fragte ihn, warum er es denn überhaupt für nötig halte, als Dozent an einer Schule Tricks über Journalismus zu verraten.
Weil ich glaube, dass wir Journalisten ein großes Verdrängungstalent haben, was PR angeht. Wir weigern uns anzuerkennen, wo PR inzwischen überall stattfindet. Und es sind ja nicht nur Unternehmen, es sind auch nicht nur NGOs wie Greenpeace oder andere, sondern es sind auch politische Parteien, es sind Ministerien. Alle Bundesministerien beschäftigen große und größte PR-Agenturen, um ihre Ziele durchzusetzen. Es gibt keine Gesundheitsreform, keine Rentenreform ohne PR-Agentur, denen wir übrigens genauso aufsitzen wie vieles andere auch. Da sollten wir uns einmal klar machen, wer wir eigentlich sind und was wir wollen als vierte Gewalt im Staate. Ich finde es sehr, sehr unredlich, dass wir so tun, als seien wir Journalisten Beobachter, die sich das Ganze von außen angucken. Das stimmt nicht. Wir sind PR-Agenturen in eigener Sache. Wir wollen Bücher vermakeln. Wir werfen dem Bundespräsidenten vor, dass er als Ministerpräsident ein kostenloses Upgrade von Air Berlin in Kauf genommen hat. Ich kenne einige Journalisten, die haben eine 100% Air Berlin-Card. Die gehen zum Schalter und sagen, ich möchte da und dahin fliegen. In dem Moment, wo ein Platz im Flugzeug frei ist, fliegen die umsonst irgendwo hin. Das sind die gleichen, die einen Tag später sagen, das darf der Bundespräsident aber nicht. Was ist mit Nebeneinkünften von Firmen? Was ist mit Moderationstätigkeiten für Firmen? Was ist mit den Ehefrauen, was die machen? Wir verlangen den gläsernen Politiker, den gläsernen Abgeordneten, ich verlange den gläsernen Journalisten. Erst in dem Moment, wo wir die gleichen Maßstäbe, die wir an den politischen Volksvertreter anlegen, auch an den medialen Volksvertreter anlegen, der wir ja nun mal sind, jetzt nicht demokratisch legitimiert durch Wahlen, aber dann zumindest legitimiert durch Auflagezahlen, Quoten und derlei mehr. Erst wenn wir die gleichen Maßstäbe an uns anlegen, die wir auch an die Politiker anlegen, fangen wir als Journalisten überhaupt erstmal wieder an, glaubwürdig zu werden. Weil diese Doppelbödigkeit zu sagen, wir prangern den letzten kleinen Mist an. Wer von uns hätte ein Urlaubsangebot abgelehnt von einem Wirtschaftsboss, mit dem er vielleicht sogar befreundet ist? Ja, muss ja nicht immer gleich die große Finca auf Mallorca sein, wie im Falle Maschmeyer-Wolf, kann ja auch das kleine Anwesen in der Uckermark sein oder sowas. So, und dann steht eine Flasche Wein auf dem Tisch und dann steht noch irgendwas Nettes zu essen auf dem Tisch. Ja, und natürlich ist man als Journalist dann sofort in einer Beziehung drin. Und man wird vielleicht in Zukunft über diesen Wirtschaftsmenschen dann etwas freundlicher schreiben. Ist doch mit Politikern genau das Gleiche. In dem Moment, wo ich, und das kann ich aus persönlichem Erfahren sagen, Ich habe mit Renate Künast zusammen ein Buch gemacht, mit Klaus Wowereit. Ich habe eins über Roland Koch gemacht, eins über Angela Merkel. Schon in dem Moment, wo ich die Leute genauer kenne, indem ich mich mit ihrer Biografie beschäftigt habe, trete ich ihnen schon vielleicht ein wenig wohlwollender gegenüber. Wenn sie dann noch mit mir geredet haben, mir Zugänge verschafft haben, ich vielleicht einen Kontakt, eine Handynummer oder sowas habe, gehe ich mit denen vielleicht eine Spur schon da um. Man will sich auch einen Kontakt nicht kaputt machen, als mit irgendwelchen, denen ich noch nie begegnet bin. Auch das ist ja ein Fall von Korrumpierung durch Nähe zur Macht. Das gibt es im Wirtschaftsjournalismus, das gibt es im politischen Journalismus, das gibt es überall. Und da müssen wir Journalisten zuallererst mal darüber klar werden, was ist unsere Rolle, was wollen wir, wie definieren wir unser Tun. Und natürlich sind wir alle Steuerzahler, wir alle vertreten die FDP, die FDP-Forderung runter mit den Steuern, wird ja im Wesentlichen von Chefredakteuren betrieben, weil die finden, sie zahlen zu viel Steuern. Wir haben Kinder auf der Schule und propagieren deswegen, meinetwegen wie in Hamburg, irgendwelche Anti-Schulreform-Aktionen. Wir finden auch besondere Fußballvereine vielleicht spannender als die anderen. Gibt es einen neutralen Sportredakteur? Natürlich nicht. Entweder stehe ich auf Hertha oder ich stehe auf Union. Ich habe persönliche Vorlieben. Und das ist auch völlig in Ordnung, das ist gut so. Aber wir sind als Journalisten natürlich immer auch PR-Agenten in eigener Sache. Ich kann mich erinnern, früher im Sportjournalismus, aus dem ich komme, war es eine Riesendebatte. Dürfen wir Trikotwerbung auf den Fotos im Sportteil eigentlich zeigen? Wenn da ganz groß Uhu war, glaube ich, damals, oder Jägermeister Günther Mast. Oder muss das nicht eigentlich? Es gab Zeiten, da wurde das abgeklebt, dass man die Werbe, die Schriftzüge nicht sah. Wenn man sich heute den Sportteil anguckt, das ist eine einzige Werbefläche, ja, weil jeder hat irgendwelche Klamotten an, Riesenlogos drauf, wird überhaupt nicht mehr drüber geredet. PR oder nicht? Machen wir Journalisten uns da nicht zum Transporteur von großen Marken oder nicht? Natürlich machen wir uns das. Reden wir noch drüber? Nein. So, und diese ganzen Punkte, was wollen wir, wer sind wir, mit wem machen wir uns gemein, was ist selbstverständlich, kritisieren wir an den richtigen Stellen wirklich die richtigen Probleme oder stürzen wir uns auf so sehr leicht hysterisierbare Symbole? Und da ist für mich dieses Upgrading von Christian Wulff exzellentes Beispiel. Ich wüsste nicht viele Journalisten in Deutschland, die ein Upgrade durch eine Luftfahrtgesellschaft abgelehnt hätten. Wahrscheinlich gar keins. Und es hat so psychologisch so eine Verdrängungs- oder Abarbeitungseindruck, dass man jetzt das eigene schlechte Gewissen, was ja viele von uns sicherlich haben, weil sie genau wissen, an welchen Stellen sie dann auch schon mal die Linien überschritten haben, das wird also abgearbeitet, indem man sich jetzt auf einen Wulff, kann man ersetzen, durch alles Mögliche stürzt. Halte ich für ein Problem, und es wird dringend, dringend Zeit, dass wir Journalisten uns erstmal, dass wir überhaupt einen Konsens herstellen. Was wollen wir? Die einen, der Automobiljournalist sieht es vielleicht ganz anders als der politische Journalist, der Fernsehjournalist sieht es vielleicht ganz anders als der FAZ-Redakteur, aber wir brauchen einen Konsens, wir brauchen so ein paar Leitlinien, und da reicht es nicht, wohlfeile Forderungen aufzustellen, sie müssen auch realistisch sein. Da kommen wir zu einem nächsten Punkt, Entschuldigung, es wird lang, aber wir kommen zu einem nächsten Punkt, unsere Branche verändert sich rapide. Und das Berufsbild des freien Journalisten, der alles Mögliche in alle möglichen Richtungen liefert, wird in Zukunft doch eher an zahlenmäßig gewinnen. Es werden weniger Festangestellte und deutlich mehr Freie durch die Lande laufen. Will man denen sagen, nein, du darfst jetzt für das und das Unternehmen oder die Behörde oder die Partei oder die Organisation keinen Flyer erstellen oder keine Website betreuen, weil das ja PR ist? Können wir das wirklich machen? Ist das nicht so eine Art Berufsverbot? Oder aber müssen wir sehen, dass wir Mischformen, Journalismus und PR zulassen, aber dann transparent machen? Dass jeder Journalist sagt, ja, ich arbeite für die Firmen A, B, C und D. Und ich schreibe für den Vorstandsvorsitzenden F, schreibe ich mal eine Rede oder sowas. Wir verlangen von Politikern auch gläserne Taschen, gläserne Konten. In welchem Aufsichtsvorstand, wo auch immer, hast du irgendein Mandat? Genau das Gleiche muss für Journalisten auch gelten. Das Problem ist nur, es fängt keiner an, weil das ist wie bei den Bundestagsabgeordneten auch. Ja, keiner will der Erste sein und sich, und ich sage jetzt mal, die Hosen runterlassen, wenn alle anderen dann nicht nachkommen. Dann steht einer nackt da und alle anderen sagen, hier, der Bekloppte.
Soweit also Hajo Schumacher und damit zu dem traurigen Teil des Podcastes. Anlässlich des Todes von Christoph Schlingensief, ein Interview mit ihm aus dem Jahre 2000, aus dem Medienmagazin vom 2. Dezember.
Und ich sage, hu oder hopp! Satan, weiche! U3000, los!
U3000 ist los, seit Donnerstag 22 Uhr in dem deutschen Regionalfernsehen des Videoclipsenders MTV. U steht wohl für U-Bahn-Show und 3000 fürs beginnende dritte Jahrtausend. Moderator, der Inszenator Christoph Schlingensief. In der MTV-Pressemappe kann man lesen, Geldpreise in Millionenhöhe, Musiker aus Bangladesch, Familien am Rande der Existenzkrise, Mädchen in kurzen Röcken, Nonnen in Kutten und 80-jährige Männer ohne Angst und Gnade. Schlingensief hat sie alle. Dazu gibt es Außenwetten mit Prominenten und den ultimativen Dance- und Börsenwaggon mit Livebands, die gegen den Lärm der Maschinen ankämpfen müssen. Könnte aber das U nicht die Abkürzung für U-Boot sein? Und damit guten Abend, Christoph Schlingensief. Denn MTV steht doch eher für Musik-Endlos-Tapeten und das suggerieren, dass der Wechsel eines Bassgitarristen eine wichtige Nachricht sei. Wie haben Sie MTV unterwandert?
Also MTV ist ja so eine Art Infokanal. Ich sehe den ähnlich angebaut so wie MTV oder wie Phoenix. Das sind so die Infokanäle, da holt man sich die Infos runter. Und wenn man sich für Musik interessiert, dann eben dort. Und dass das aber dann immer so gruppenspezifisch ablaufen muss, glaube ich eben nicht. Ich habe dann diesen Programmdirektor Giglinger angerufen, habe dem mein Konzept erklärt und habe gesagt, ich wäre ja sehr schön, wenn man eine Sendung produzieren kann, die genau in dem Moment, wo man von MTV zu MTV zappt, einfach nicht mehr stimmt. Also wo man einfach quer zappt, also wo man auch vielleicht nach der Sendung ganz zur Millionenshow bei RTL zappt und sich fragt, warum schreit dieser Jauch nicht? Warum ist er nicht mit Farbe voll beschmiert? Warum sind diese Leute da überhaupt noch so in Anzügen und normal?
Ich greife mal eine Kardinalfrage aus Ihrer Sendung auf.
Was sind die Eckpfeiler? Was fasziniert euch daran, das zu tun? Früher hat man Botschaften gesagt, heute sagt man Eckpfeiler.
Also, was sind Ihre Eckpfeiler? Weil Botschaft sagt man ja nicht mehr.
Also ich glaube einmal daran, auch wie Marcuse sagte, diese ganzen großen Ausdrücke Revolution, Proletariat sind eigentlich auch so Schreckmanöver von Salonlöwen. Das sind auch Worte, die gar nicht mehr greifen in unserer Gesellschaft. Ich habe festgestellt bei den vielen Fans, die ich habe, auch so ab 16 Jahre, die auch meine Filme sehr mögen, die steigen unheimlich stark auf Bilder ein. Die sind teilweise auch sehr belesen, aber die meisten steigen eben mehr auf Bilder ein. Und wenn man jetzt eben mal diese Revolutionsbilder von 68 sieht, dann müsste das so sein, dass wir im Parker hier durch die Straße rennen. Das ist eben vorbei, das muss man leider sich eingestehen, aber es gibt ein Grundbedürfnis, vielleicht neue Bilder zu schaffen oder auch an neuen Bildern teilzunehmen oder sich selber auch mal als Bild zu betrachten. Und das klappt bei U3000 jetzt, wie wir gerade durch die Resonanz und durch diese E-Mails und so weiter mitbekommen, ziemlich gut. Die Leute sagen, ja, aber natürlich kriegen wir den Arsch wieder nicht hoch, natürlich wird das nichts, aber warum eigentlich nicht? Also für mich ist es interessant und wichtig, Bilder zu erzeugen, und meine Eckpfeiler wären dabei die Bilder Herbert Marcuse, meine Eckpfeiler wären die Bilder Jackson Pollock, aber auch Matthew Barney, also aus dem Kunstsektor, und es wären auch meine Stücke Eckpfeiler. Das sind also immer dieses Aufbegehren gegen diese scheußliche Schnecken-BSE, die in Deutschland grassiert und die immer nur so tut, als wäre alles schon mal da gewesen und deshalb auch nicht mehr lohnenswert zu wiederholen.
Sie fahren dabei durch den Untergrund und haben in der ersten Folge, die Montag 0 Uhr auf MTV noch einmal zu sehen ist, Mama und Tochter Hellwig, das Duo der volkstümelnden Musik, konfrontiert mit einem Ehepaar, das offenbar in sozialer Not lebt. Dabei musste die schwerkranke Frau vor laufender Kamera weinen, als es um ihr Schicksal ging. Sie, Herr Schlingensief, haben daraufhin wie folgt reagiert.
Wissen Sie, was jetzt passiert ist? Sie haben geweint und bei einem Meiser, bei einer Schäfer, wäre das jetzt eben so, dass man sagt, da hat jemand geweint in meiner Sendung. Da kann ich aber stolz sein. Dann kämen die Leute nachher zu sagen zu mir, Christoph, du bist so toll, dass du das machst und dass du so lieb bist zu den Leuten. Wissen Sie, und ich kassiere nachher 20.000, 30.000 Mark und sie weinen in meiner Sendung. Das ist genau das System, was nicht stimmt. Das ist genau der Punkt, der nämlich nicht stimmt in unserer Fernsehkultur. Da laufen diese größten Arschlöcher über den Sender und die kriegen 20.000, 30.000 Mark dafür, damit sie nachher in deren Sendung weinen. Das will ich nicht. Ich frage, das ist nämlich nicht die Zukunft von Deutschland. Das ist nicht die Zukunft von Deutschland. Da müssen wir gegen ankämpfen. Und wir werden dagegen ankämpfen. Halleluja!
Halleluja!
Halleluja! Halleluja!
U3000 ist keine Parodie gängiger oder verflossener TV-Formate. Das ist die Zertrümmerung des deutschen Fernsehens. Frei nach dem Motto, macht kaputt, was euch kaputt macht, Herr Schlingensief?
Also ich glaube schon, das ist ein Auspacken des Fernsehens von innen. Also wenn man schon mal da drin steckt in der Büchse, dann kann man die von innen ja auch mal auspacken. Die ganzen heuchelnden Moderatoren mit ihren Kerzen, die immer noch so tun, als hätten sie jetzt wirklich ganz wunderbare Plattformen geschaffen für Politiker. Man kann es ja kaum noch fassen. Es sind ja nur Plattformen, damit sie über ihre angeblich guten Absichten berichten können, und sie heucheln uns natürlich permanent was vor, dass ich mir auch was vorheuchel. Das ist auch Thema der Sendung, dass das 8 Folgen sind, die auch aufeinander aufbauen, die also wie so ein Theaterstück praktisch auch funktionieren. Auch der Moderator zerfällt, nachher nur noch voller Farbe ist. Das sind alles Haftbarkeitsansprüche, die ich auch an meine Arbeit stelle, die ich auch an mich stelle und die ich so selten einlösen kann. Muss ich einfach eingestehen. Ich kann meine Haftbarkeitsansprüche nicht immer nur bei anderen fordern und sagen, ja, der war aber nun wirklich jetzt nicht ganz da und der hätte aber jetzt auch mal und so. Und ich selber bin eigentlich überhaupt nicht mehr bereit, in Haftbarkeit zu treten. Dass, wenn man sowas Extremes macht wie jetzt U3000, muss ich auch sagen, dass ich auch an einem Punkt nicht mehr haftbar bin. Es ist schon, ja, schwierig. Aber man packt von innen aus und nicht mehr von außen.
Und
man will in die Sachen rein und man will sich auch selber nach innen hämmern. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Man muss sich mal endlich wieder nach innen hämmern. Und man kann nicht immer nur auf den anderen einhämmern. Man muss sich in die Sache reinhämmern. Und dann kann man vielleicht am Ende auch da sprachlos im Bild liegen. Und vielleicht ist das der einzige Moment an U3000, der dann wirklich auch, sagen wir mal, als Schlüssel für zukünftiges Fernsehen da bleibt.
Und das auch mit Mitteln des Schocks. Schock entsteht ja durch das plötzliche Setzen von Gegensätzen.
Wir sagen nur eines, das Leben ist so wunderschön, es lohnt sich weiterzuleben.
Und man braucht nur jodeln und dann geht man sowieso wieder in die Höhe.
Das ist nicht zynisch. Harald Schmidt ist zynisch, Stefan Raab ist zynisch. Das ist zynische Fernsehkultur. Zynismus ist staatsstabilisierend. Halleluja! Und ich mache heute einen Selbstversuch.
Herr Schlingensief, Sie wollen nicht staatsstabilisierend sein. Sie riefen aus, Halleluja, Satan weiche. Aber in der Internationale heißt es doch, es rettet uns kein höheres Wesen, kein Gott, kein Kaiser noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Ist die Fahrt durch den Untergrund Ihr Beitrag dazu?
Wenn ich von Zynismus rede, dann meine ich staatsstabilisierend deshalb, weil wir uns darauf einigen, pausenlos zynische Bemerkungen abzugeben, egal ob da eine Frau Abels heult oder was weiß ich, es ist sowieso alles nur zynisch. Aber ich glaube, U3000 hat es in der ersten Folge jedenfalls teilweise ganz gut schon mal geschafft, so eine Art Indifferenz zu erzeugen. Da funktioniert das mit dem Zynischen auch nicht mehr. Und ein Kyniker, das ist das, was Sloterdijk vorschlägt, ist eben einer, der doch alle Verhältnismäßigkeiten mit dem Wort zu verbindet. Also zu euphorisch, zu Halleluja, zu umarmend, zu traurig und so weiter. Das sind vielleicht auch zu romantisch. Das sind so die Ansätze, die vielleicht demnächst wieder interessant werden. Das ist aber auch eine neue Gesellschaftsform. Und deshalb sage ich ja auch, diese Gesellschaftsform, wie wir sie jetzt haben und wie wir sie bei U3000 sehen, ist eben in 10 Jahren völlig zerstört.
Durch Sie?
Nein, durch die Umstände. Ich würde mich nie mehr nach vorne stellen und nie mehr behaupten, ich bin derjenige, der genau weiß, wo es lang geht. Mich wundert nur, wie viele Leute das immer wissen. Nein, ich habe nur die starke Vermutung und ich glaube, dass das ein schwelender Prozess ist und der wird sich einlösen. Und die ersten Anzeichen, sagt man ja dann, sieht man auch schon bei NTV und bei MTV.
Also Sie rufen nicht zur Revolution auf, das dürfen Sie im öffentlich-rechtlichen Radio meines Wissens auch nicht, das hat es mit dem DDR-Radio gemein. Ich verweise nochmal auf MTV am Donnerstag, 22 Uhr, 7 Folgen sind es noch, dann kommen 2 The Best Of und am Montag, 0 Uhr, die ursprüngliche Todesfahrt, U3000 heißende Show mit Christoph Schlingensief und Gästen. Vielen Dank in den Untergrund, es hört sich zumindest so an.
Ja, danke schön.
Wiederhören. Und immer daran denken, dieses Gesellschaftssystem ist in 10 Jahren komplett zerstört. Auf Wiedersehen.
Radio 1.